Ja, Geschwister, heute ist der dritte Advent. Wir sind mitten in der Adventszeit. Und wie schön ist das? Der Herr schenkt Schnee, taucht die Landschaft in Schnee und es schaut so wunderschön aus. Adventszeit ist eine schöne Zeit. Ich empfinde sie mal sehr schön. Die Tage haben kürzer, es wird früher dunkel. Man kann dann nicht mehr so viel draußen machen. Man sitzt dann drin. Zimmt vielleicht eine Kerze an oder einen Tee. Es ist irgendwie alles ein bisschen ruhiger, langsamer, gemütlicher. Es ist schön, es ist eine Zeit des Wartens, eine Zeit der Vorfreude, eine Zeit der Ausrichtung. Ich habe so gedacht, ja, warten auf was, gell? Die Kinder, denke ich mal, oder wenn ich selbst in meine Kindheit zurückdenke, ich habe gewartet auf den Tag, ja, wo dann diese Geschenke kommen und habe mich sehr gefreut darauf. Ja, jetzt bin ich selber Papa, jetzt warte ich eher auf die Tage, wo es dann ruhiger wird wieder, wo ich ein paar Tage Urlaub habe, einfach mal Zeit daheim, keine Termine, keine Hektik, Zeit mit der Familie. Die Sportler, die werden wahrscheinlich jetzt noch mehr jubilieren. Schnee ist da, sie müssen jetzt nicht mehr lang warten, dass sie raus können, Skifahren. Die Einzelhändler haben mir gedacht, ja, die werden auch warten aufs Jahresende und wie das Jahresendgeschäft gelaufen ist. Die Menschen in der Ukraine, die werden warten, dass dieser Krieg doch endlich aufhört. Und die, die auf der Flucht sind, die geflüchtet sind, wie unsere Lieben da hinten, die werden wohl darauf warten, wann sie endlich wieder zurückkehren in ihre Heimat. Warten. Ja, wie ist denn bei dir, bei mir, worauf warten wir denn? Das Thema heute war Advent, das Kommen des Herrn. Und ich habe mir gedacht, ja, über was könnt ihr reden? Ich habe gebetet und der Herr hat mir gesagt, dass ich über einen Mann reden sollte, der auch gewartet hat, der eine große Sehnsucht gehabt hat. Und auf was sehr Besonderes gewartet hat. Und sein Warten plötzlich ganz unerwartet erfüllt war. Ihr wisst es schon, Simeon, genau. Über den habe ich mir Gedanken gemacht und möchte es mit euch heute teilen. Ich möchte mit euch anschauen, Simeon in Lukas 2, ab Vers 25, lesen wir von ihm. Schlagt eure Bibeln auf, dass ihr den Text vor Augen habt, lesen wir gemeinsam. Schauen wir uns an, wer dieser Mo war, der da gewartet hat. Schauen wir uns an, worauf Simeon gewartet hat. Und staunen wir, wie Gott auf sein Warten reagiert hat und wie Gott Simeons Warten erfüllt hat. Ich lese Lukas 2, Vers 25. Es heißt folgendermaßen: Und siehe, in Jerusalem war ein Mensch mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war auf ihm. Kontext ist, wir sind in Jerusalem, es ist ungefähr 40 Tage her, wo der Herr Jesus geboren ist, in Bethlehem. Maria und Josef sind mit dem Kind auf dem Weg nach Jerusalem, um das Kind dort dem Herrn darzustellen, heißt es, und um ein Schlachtopfer darzubringen. Und in Jerusalem hat der Simeon gelebt. Und wir lesen, dass er gerecht und gottesfürchtig war. Er war gottesfürchtig, das heißt, es war keine Frage, ob es Gott gibt. Das war ganz klar für ihn. Er hat gewusst, Gott ist da, Gott gibt es, Gott hat alles erschaffen, Gott ist heilig, Gott ist allmächtig. Und in diesem Wissen hat er mit einem tiefen Respekt, nicht mit Angst, aber mit einer Ehrfurcht vor Gott gelebt. Er hat danach gestrebt, dass er lebt mit Gott und so wie Gott es sagt. Also er hat nach einem gerechten Leben gestrebt. Gott gibt ihm das Zeugnis, dass er gerecht war. Was für ein schönes Zeugnis. Ja. Er war vertrauenswürdig, verlässlich, aufrichtig, hat sich, ja, wie soll ich sagen, ausgestreckt, dass er ein Leben lebt, das Gott ehrt und nach seinen Maßstäben stattfindet. Er hat Gott gesucht. Und Gott hat sie gern finden lassen und wir lesen, dass der Heilige Geist auf ihm war. Was für ein schönes Zeugnis, ja. Eine intensive, innige Gemeinschaft, der Geist Gottes war auf ihm. Gerecht war er, gottesfürchtig und der Heilige Geist auf ihm. Und in dem Vers lesen wir aber auch schon, worauf Simeon gewartet hat, was seine eigentliche Sehnsucht war. Wir lesen, dass er auf den Trost Israels gewartet hat. Der Trost. Trost, was ist Trost, haben wir gedacht. Bleiben wir mal kurz bei dem Wort. Warum brauchen wir den Trost manchmal? In welche Situationen brauchen wir Menschen Trost? Oder wann sehnen wir uns nach Trost und warten auf Trost? Ja. Wir brauchen Trost, wenn es uns nicht gut geht. Wenn wir niedergeschlagen sind, erschöpft, enttäuscht, traurig. Und es können so ganz unterschiedliche Situationen im Leben sein. Ja. Wenn ein lieber Mensch geht, dann brauchen wir Trost, weil die Lücke schmerzt. Aber wenn wir wissen, dass er beim Herrn ist, trotzdem schmerzt die Lücke. Und wir brauchen Trost. Wenn da ein Unfall ist, eine Krankheit plötzlich in unser Leben reinbricht, dann ist alles schwierig, anders, komisch. Ja, dann sind wir niedergeschlagen, dann brauchen wir Trost. Oder auch die äußeren Umstände sich so ändern, wie wir es gerade erleben, es ist irgendwie schwieriger geworden, unsicher, wie wird das weitergehen, das kann uns alles niederdrücken, dann brauchen wir Trost. Interessant finde ich, ich habe im Duden geschaut, wie beschreibt denn der Duden das Wort Trost? Der Duden schreibt, Trost ist etwas, das jemand in seinem Leid, in seiner Niedergeschlagenheit aufrichtet wieder. Man ist gebeugt, man stöhnt unter der Last, unter dem Leid, das gerade ist. Und Trost ist das, was wieder aufrichtet. Trost ist das, was erfrischt, was neue Kraft gibt, was ermuntert, ermutigt. Der gute Zuspruch. Beim Vorbereiten habe ich so gedacht, ja, das haben wir alle erlebt, oder? Wir waren alle Kinder und erleben das, kleine Kinderfetzen durch die Gegend und dann fallen sie hin, batsch. Ja. Letzte Woche haben wir es erlebt, der Hansi kurft um die Kurve da, sage ich mal, und es schmeißt ihn und er liegt da und er ist erschrocken, weiß nicht, ob er sich weh da hat, aber oft ein leichter Schreck schon. Ja. Und wie schön, waren gleich mehrere da, ich glaube die Silke oder die Esther, weiß nicht mehr ganz genau, oder die Judith, und die haben getröstet. Das Kind aufkommt, fest umarmt. Allein das Wissen, da ist jemand jetzt da. Man spürt die Wärme, die Nähe, die Liebe vom anderen. Das ist, was aufrichtet. Das ist Trost. Das ist, schau, es war jetzt was, aber schau nach vorn, blick nach oben. Ja, das ist Trost. Und Simeon, lesen wir, er hat gewartet auf den Trost Israels. Das heißt, er hat darauf gewartet, dass da jemand kommt, der sein Volk Israel trösten wird. Und ich habe mich gefragt, ja, inwiefern war Israel denn niedergeschlagen, hat Leid gehabt, Not gehabt? Warum sehen Sie Simeon nach einem Trost, nach Trost für sein Volk? Und ich denke, es waren verschiedene Sachen. Ja. Wir wissen es, das Land zu der Zeit war besetzt von den Römern. Fremdherrschaft. Ja. Sie haben nicht selbst bestimmen können. Sie waren keine eigenständige Nation mehr, Israel. Die Herrschaft der Römer war da und sie haben darunter gelitten. Wir lesen an vielen Stellen in der Bibel, dass viele Menschen damals gewartet haben, dass doch der große, mächtige Mann kommt, der Israel frei macht von dieser Herrschaft. Die haben sich gesehnt nach einem Retter. Und sie haben eine klare Vorstellung gehabt, dieser Retter muss uns frei machen von der Fremdherrschaft. Und zum anderen sehen wir aber auch, dass Israel geistlich gesehen nicht sehr gut drauf war. Der Zustand war nicht gut damals. Der Gottesdienst war ein äußerer Gottesdienst. Das ist, war mehr wert auf die korrekte äußere Form, als dass das von Herzen passiert. Mit einer tiefen Ehrfurcht vor Gott. Wir lesen, dass sie die Überlieferungen der Alten wichtiger gehalten haben als Gottes Gebote. Wir lesen, dass das Volk Gott mit den Lippen geehrt hat, aber ihr Herz war weit entfernt von ihm. Sie haben Gott vergeblich verehrt, heißt es, indem sie Menschengebote gelehrt haben. Religiöse Führer haben sie mit den Römern arrangiert, damit sie weiterhin an der Macht bleiben. Und viele haben auf einen Retter gewartet, auf einen, der das alles wieder gerade rückt, der das gut macht wieder, der zeigt, was wirklich wichtig ist und eben der geistlich erfrischt und wieder aufrichtet. Simeon hat zu diesen Menschen gehört. Er hat gewartet auf den Trost Israels. Und er hat diesen Trost erwartet von Gott. Er hat gewusst, nur Gott kann diesen Trost geben. Nur Gott. Weil nur Gott alle Möglichkeiten hat. Zum einen kann Gott natürlich die äußere Situation ändern, die Fremdherrschaft der Römer beenden. Gott kann das. Aber Gott kann auch das Herz verändern von jedem Einzelnen. Er kann im Herzen einen Frieden geben, dass man ganz ruhig wird und nicht mehr auf die äußeren Umstände schaut, sondern auf ihn schaut, der alles in der Hand hält, der alles kann und alles recht führt. Man kann plötzlich die Dinge annehmen, die einen vorher so Mühe gemacht haben und so schwer waren. Gott schenkt eine tiefe Zuversicht, eine stille Freude, ein stilles Erwarten. Was kommt da? Das kann Gott. Er nur kann diesen Frieden geben, der allen Verstand übersteigt. Er kann das. Er kann beides, wie gesagt, äußere Situation ändern, aber auch unsere Herzen so bewegen und uns diesen Frieden schenken, den wir nicht erklären können. Und wie ist es bei uns? In welcher Situation stecken wir? Steckst du, steck ich? Es gibt diese Situationen, wo man sich so fremd beherrscht fühlt, ja? Wo die Umstände einen leiten und lenken und man ist so eingeengt, man kann gar nicht, alles ist so schwer und schwierig. Man sehnt sich nach Befreiung. Oder auch die aktuelle Situation macht vielen Menschen Mühe. Die Unsicherheit. Wie geht das weiter? Und wir sehnen uns danach, dass es anders wird. Und die Frage ist, wo suche ich Trost? Wo suche ich noch Trost? Viele Menschen suchen Trost in Alkohol. Ja? Aber es ist kein wirklicher Trost. Was ist das? Das ist ein Vergessenwollen, ein Abschalten-Wollen. Ja, und nur mal ein paar Stunden das alles nicht mehr so irgendwie im Kopf haben. Aber Alkohol erfrischt nicht. Alkohol richtet nicht auf, sondern langfristig richtet er die zugrunde. Es ist kein wirklicher Trost. Oder manche Menschen suchen Trost in Beziehungen, ja, in der Nähe zu Menschen. Und wir Menschen sollen einander trösten. Wir sind fähig dazu, das ist sehr gut und wichtig. Aber Achtung, erwartet man nicht zu viel vom anderen, weil der andere ist nicht Gott. Der kann dir nicht diesen Frieden im Herzen geben, der allen Verstand übersteigt. Das kann nur Gott. Also tappt man nicht in diese Falle, dass man den letzten und innersten Trost bei Menschen suchen oder in Beziehungen suchen. Simeon war der Trost gesucht hat bei Gott. Ja, bei dem, der Situationen verändern kann und bei dem, der unsere Herzen verändern kann. Schauen wir weiter. Wie hat Gott auf dieses Warten vom Simeon reagiert? Vers 26 sagt Folgendes. Und von dem Heiligen Geist war ihm ein göttlicher Ausspruch zuteil geworden, dass er den Tod nicht sehen solle, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Gott hat diese Sehnsucht von Simeon gesehen. Und wie schön ist das, er hat darauf reagiert. An der Stelle sehen wir schon, wer ist es, der wirklich tröstet? Das ist Gott, der die Sehnen sieht und einen Zuspruch gibt, eine feste Zusage und damit aufrichtet und stärkt und ermuntert. Es wird jetzt da nicht beschrieben, wie das gegangen ist, wie Simeon diese göttliche Zusage erhalten hat, aber er hat es im Herzen gewusst. Simeon hat gewusst, ich werde den Christus des Herrn sehen. Mit meinen Augen, mit meinen irdischen Augen, nicht irgendwie nach meinem Tod, sondern noch während meinem irdischen Leben. Und auch wieder interessant an der Stelle, Simeon hat gewartet auf den Trost Israels und Gott gibt ihm das Versprechen, du wirst den Christus des Herrn sehen. Merkt ihr? Der Trost Israels, wer ist es? Es ist der Christus des Herrn. Gott sieht, nach was sie Simeon sehnt, auf was er wartet, Und er gibt ihm die Antwort. Du wirst den Christus des Herrn sehen. Bleiben wir mal kurz bei diesem Christus und schauen wir uns an, was das bedeutet. Das Wort Christus, wisst ihr, bedeutet der Gesalbte. Das gleiche Wort wie Messias. Beides bedeutet der Gesalbte. Der Christus des Herrn ist also der Gesalbte des Herrn, der Gesalbte Gottes. Der von Gott Gesalbte. Im Alten Testament sehen wir es, wenn ein Mensch da gesalbt worden ist, dann war das das Zeichen, dass er für einen gewissen Dienst, für ein Werk eingesetzt worden ist. Könige haben gesalbt worden und Gott hat ihnen ein Volk anvertraut und eine Regierung. Priester sind gesalbt worden und Propheten und Gott hat ihnen ein Werk anvertraut. Und ja, sie haben diese Verantwortung mehr oder weniger gut ausgefüllt. Aber man sieht, Salbung ist das Zeichen der Einsetzung für einen Dienst. Und in diesem Sinn hat es viele Gesalbte gegeben, schon im Alten Testament. Aber wir sehen, dass Gott durchs Alte Testament hindurch immer einen ganz besonderen Gesalbten angekündigt hat. Den Gesalbten des Herrn. Ja, den Christus. Er hat angekündigt, es wird ein Mensch sein. Und er wird das Werk, das Gott ihm anvertraut, vollkommen und völlig erfüllen. In der Kraft von Gott. Und das ist der Gesalbte, der Christus. Und Gott hat ihn angekündigt, durch die ganze Schrift hindurch, von Adam und Eva weg, hat Gott versprochen, da kommt jemand. Adam und Eva hat er versprochen, es wird ein Mensch kommen, ein Nachkomme von euch. Und er wird Satan besiegen. Er wird den Feind Gottes und den Feind des Menschen völlig besiegen. Gott hat angekündigt, dass dieser Retter ein Nachkomme Abrahams sein wird, dass er aus dem Stamm Juda sein wird, dass er ein Nachkomme Davids sein wird. Man sieht, wie Gott schrittweise mehr und mehr Details offenbart von diesem Retter, von diesem Mensch, der da kommt und Rettung bringen wird. Gott hat angekündigt, dass dieser auch verworfen wird von seinem Volk, dass er sehr leiden wird. Aber er hat angekündigt, dass dieser Mensch herrlich sein wird. Ihm wird eine ewige Königsherrschaft über alle Völker anvertraut. Gott gibt Details, wie dieser Mensch wird in Bethlehem geboren. Und dieser Mensch wird von einer Jungfrau geboren. Und sein Name wird Immanuel sein. Das heißt Gott mit uns. Und es wird ein Junge sein, der da geboren wird. Und so zeigt Gott an viele, viele Stellen, es kommt jemand. Es kommt der Gesalbte Gottes. Und er wird retten. Und auf diesen Gesalbten Gottes hat Simeon gewartet. Und Gott hat ihm versprochen, du wirst ihn sehen. Simeon, dein Warten wird ein Ende haben. Du wirst erleben, dass er kommt. Du wirst seine Ankunft erleben. Und was für schönes Versprechen. Und jetzt lesen wir in unserem Text, jetzt ist dieser Moment gekommen. Der Moment, dass er den Gesalbten Gottes wirklich sehen wird. Dann lese ich weiter ab Vers 27. Und er kam durch den Geist in den Tempel, also Simeon an der Stelle. Und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, da nahm auch er es auf die Arme und lobte Gott und sprach, nun Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast vor dem Angesicht aller Völker. Ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Der Simeon war oft im Tempel, denke ich. Das war nichts Ungewöhnliches für ihn. Aber an diesem Tag war es was ganz Besonderes. Wir lesen, der Heilige Geist hat ihn in den Tempel geführt. Merkt ihr, Gott ist es, der drüber steht. Gott ist es, der Menschen führt. Menschen, die sich auf ihn hier ausrichten, die ihn suchen. Und er führt ihn in den Tempel. Und der Tempelbezirk war groß. Aber er führt ihn genau an die richtige Stelle und genau zur richtigen Zeit. Wo auch Maria und Josef kämen, das Baby auf dem Arm haben, einen Herrn Jesus dabei haben, um in Gott darzustellen. Und Gott führt sie zusammen. Das alles ist kein Hindernis. Zeit, Menschen, Orte ist kein Problem für Gott. Er führt sie zusammen, weil er zu seinem Wort steht. Er hat Simeon versprochen und er führt ihn dahin. Es ist schön, wie wir sehen, Simeon, er war offen im Herzen. Er hat wirklich mit Gott gelebt. Er hat seine Reden gehört, die Stimme vom Heiligen Geist, sein Führen angenommen, hat sie führen und leiten lassen. Schön, ein sehr schönes Zeugnis, was wir da sehen von ihm. Und so trifft Simeon auf Maria und Josef und auf dieses Baby. Und er nimmt auch, heißt es, auch er nimmt das Kind auf den Arm. Das ist irgendwie schön. Ich weiß nicht genau, wie das abgelaufen ist, aber wahrscheinlich war er da plötzlich. Und es war für Maria und Josef nicht irgendwie komisch oder schlimm, dass dieser Mann da war. Und dass sie ihm auch das Baby auf anvertrauen. Und er nimmt es und hält es. Und wie schön ist das? In dem Moment hat er gewusst, dass er den Heiland der Welt da in die Arme hält. Dass dieser Gesalbte Gottes gekommen ist jetzt. Dass dieses Kind, das er da in die Arme hält, dass das der Trost Israels ist. Dass dieses Kind der Retter ist, der sein Volk trösten und aufrichten wird. Er ist überwältigt, begeistert, voller Dank und Freude. Und er dankt Gott für seine Treue, dass Gott zu seinem Wort steht. Er sagt, du entlässt mich nach deinem Wort in Frieden. Und er hat einen tiefen Frieden in seinem Herzen. Er blickt ganz getrost nach vorn. Er sagt, Herr, ich kann jetzt gehen. Ich kann jetzt sterben, weil sie das alles erfüllt hat. Ich habe dein Heil gesehen und ich weiß, alles ist gut. Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast vor dem Angesicht aller Völker. Er hält das Kind in die Arme und weiß, dieses Kind ist das Heil, das Gott vorbereitet hat. Das Gott bereitet hat. Dieses Kind ist das Heilmittel, das Mittel, durch das Heil und Rettung möglich wird und wirksam wird. Dieser Junge ist es, durch den Gott diese Rettung bringt und gesund macht. Und an der Stelle auch schön, für wen ist diese Rettung, die Gott da vorbereitet hat? Wir lesen sie, es für alle Völker. Simeon sagt, dass du bereitet hast, also meine Augen haben dein Heil gesehen, dass du bereitet hast vor dem Angesicht aller Völker. Jetzt kann man im ersten Moment denken, ja, dass du sichtbar für alle Völker da gemacht hast. Aber eigentlich bezieht sich es nur auf Israel. Aber ich denke, das, also erstens mal geben es die Worte nicht her, weil dieses vor dem Angesicht heißt im Blick, in Hinsicht auf, also für, dieses Heil ist für alle Völker. Und was da im Tempel passiert ist, wer hat es mitgekriegt? Alle Völker haben das nicht mitgekriegt. Irgendwo in Israel, in Jerusalem, ist ein kleines Kind in den Tempel gebracht worden. Wer hat da mitgekriegt, dass das der Retter der Welt ist? Gott hat es im Verborgenen gemacht. Aber die Rettung, die da gekommen ist, war und ist für alle Völker. Sein Heil steht für alle Menschen offen und sein Rettungswille und seine Rettungsmacht ist für alle Menschen. Und auch das ist interessant. Simeon hat gewartet auf den Trost Israels und Gott hat geantwortet, indem er ihm das Heil für alle Völker sagt. Israel eingeschlossen. Aber Gottes Blick ist größer. Er hat alle Menschen im Blick und möchte, dass sie errettet werden. Seine Rettung steht allen offen und Jesus ist für alle gekommen. Und Simeon spricht es weiter aus in Vers 32. Er sagt, ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Er sagt, dieses Kind wird ein Segen sein für die Nationen, für die Heiden und für dein Volk Israel. Der Vers unterscheidet. Und die Frage ist, was bedeutet es? Ein Licht zur Offenbarung für die Nationen. Das heißt so viel wie ein Licht, das die Nationen erleuchtet, das Licht ins Finstere bringt. Und das ist doch schön, ja. Gott schenkt Licht für uns, die wir Heiden sind. Ich habe mich so gefragt in der Vorbereitung, was hätten wir wohl von Gott gewusst, wenn der Herr Jesus nicht gekommen war? Wer von uns hätte die alten jüdischen Schriften gelesen? Wer hätte Hebräisch gelernt und sie die Dinge dann studiert? Was hätten wir gewusst von Gott? Ich denke, wir hätten die Sagen und Mythen übernommen von der Region, wo wir aufwachsen. Die selbsterdachten Geschichten, was uns heute halt die Eltern dann erzählen oder die Schwiegereltern oder Opa und Oma oder sonst wer. Wir hätten die nordischen Mythen übernommen vielleicht mit Odin und Thor oder irgend sowas. Oder die griechischen Mythen, ja, mit den vielen Göttern, Zeus und wie sie alle heißen. Wir hätten das selbsterdachte Zeug übernommen. Das war vielleicht sogar sympathisch auf uns gewesen. Ja. Diese griechischen Götter, die haben ja so menschlich. Das ist einem ja teilweise sogar sympathisch, weil sie auch so Fehler haben. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es schrecklich, wie grausig und willkürlich diese Götter da sind. Was hätten wir gewusst? Wir waren weiter im Dunkeln gesitzt und hätten umeinander tappt. Aber Gott schickt den Herrn Jesus das Licht zur Erleuchtung für die Nationen. Nur durch den Herrn Jesus können wir jetzt wissen, wie Gott ist und wer Gott ist. Wir lesen im Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 3, dass der Herr Jesus die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes ist und der Abdruck des Wesens Gottes ist. Das heißt, in Jesus wird die Herrlichkeit Gottes sichtbar und in Jesus wird der Charakter Gottes sichtbar. Wenn wir ihn anschauen, dann können wir verstehen, wie Gott ist. In seiner Herrlichkeit, in seiner Allmacht, in seiner Güte, in seiner Liebe, in seiner Geduld, in seinem Sanftmut. Der Herr Jesus zeigt uns, wie Gott wirklich ist. Wenn wir die Bibel lesen, dann können wir hören, wie der Herr Jesus geredet hat mit den Menschen und verstehen, wie Gott ist. Wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir, wie der Herr Jesus gehandelt hat mit den Menschen und können verstehen, wie Gott ist. Wir sehen, wie Gott ist. Jesus ist das Licht zur Offenbarung für die Nationen. Wie schön. Er ist das Heilmittel Gottes für alle Völker. Er ist das Licht zur Erleuchtung der Nationen. Durch ihn können wir Gott kennenlernen und errettet werden. Und der zweite Teil heißt, er ist zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Das heißt, Gott hat sein Volk im Blick. Immer noch. Auch damals schon. Gott hat diese Nation ganz besonders im Blick. Er hat sie herausgekommen, wie wir heute früher gelesen haben. 5. Mose 7, Vers 7. Er hat sie erwählt und sich ihnen offenbart, ganz, ganz besonders. Durch Umstände, durch Situationen. Und er hat Propheten geschickt, die immer wieder geredet haben und von ihm erzählt haben. Bis er am Ende seinen geliebten Sohn geschickt hat. Jesus, dieses Kind, das Simeon auf dem Arm hält gerade. Der Herr Jesus ist erwachsen worden. Er hat in ganz Israel, lesen wir, gepredigt und verkündigt. Er hat große Wunder vollbracht. Er hat alle gezeigt, dass er der Gesalbte Gottes ist, der Messias. Und viele haben ihn angenommen. Aber das Volk als Ganzes hat ihn verworfen. Sie haben ihn abgelehnt letztlich als den Messias, als den Gesalbten Gottes. Sie haben ihn nicht akzeptiert. Deshalb hat Gott sein Volk auch zur Seite gesetzt. Ja, Jerusalem, der Tempel ist zerstört worden, 70 nach Christus. Das Volk ist vertrieben worden in alle Länder. Sie haben den Christus Gottes verworfen, aber Gott hat sie nicht verworfen. Er hat sie zur Seite gestellt. Und wir leben in einer Zeit, wo Gott wirkt mit seinem Volk und er sie sammelt aus allen Nationen wieder. Da passiert was, weil Gott nur einen Plan hat mit seinem Volk. Er sammelt sie und er wird sie über den Überrest erbarmen. Und deswegen sagt Simeon an der Stelle, dieses Kind wird zur Herrlichkeit deines Volkes Israel sein. Dieser Herr Jesus wird sichtbar wiederkommen auf diese Welt. Und er wird König sein. Und er wird herrschen und regieren über ein Friedensreich. Und Jerusalem wird das Zentrum sein. Und Israel wird das verherrlichte Volk sein. Die Nationen werden die Schätze bringen nach Israel. Er wird dieses Volk, diese Nation erheben, aufrichten. Der Trost Israels. Er wird sein Volk zur Herrlichkeit bringen und Israel und Jerusalem herrlich machen. Interessant, was Gott dem Simeon dafür eine Schau gibt oder welche Worte er da ausspricht. Weit nach vorn blickt er auf die Zeit, wenn der Herr Jesus in Herrlichkeit kommt und sein Volk herrlich machen wird. Ja, Simeon hat eine große Sehnsucht gehabt nach Trost und Rettung. Und ich denke, dass doch jeder von uns diese Sehnsucht hat, immer wieder. Kommen wir in solche Situationen, wo wir Trost nötig haben. Und wenn wir in diese Welt schauen, in unsere eigenen Leben schauen, dann müssen wir doch ganz ehrlich zugeben, dass eigentlich wirklich ziemlich viel kaputt ist. Ja? Wie oft bin ich blöd zu anderen, andere haben blöd zu mir. Ja? Wie oft ist da Unzufriedenheit da, Neid, Eifersucht? Streit, Schreien, haben wir uns daran gewohnt oder macht es uns nur Not? Oft wissen wir gar nicht, was wirklich wichtig ist, laufen irgendwelchen Dingen nach, die sie dann als völlig nichtig zeigen natürlich, die nicht das halten, was sie versprechen. Wir sind krank, ganz ehrlich, oder? Nicht körperlich oft, Gott sei Dank, sagen wir mal so. Seelisch, moralisch, da ist was kaputt. Wir kennen einen Herrn. Und haben ihn angenommen. Aber braucht man nicht diese Rettung jeden Tag? Nein. Für jeden Tag wieder. Diesen Trost, diese Rettung, dieses Heil, das Mittel, dass wir heil werden. Jeden Tag braucht man es. Und deswegen ist es wichtig und gut, wenn wir uns jeden Tag neu auf ihn ausrichten. Unsere Leben ihm übergeben. Und ja, ihn suchen und mit ihm leben. Wir brauchen diesen Retter. Nicht nur einmal bei der Bekehrung, sondern jeden Tag wieder. Simeon hält diesen Retter gerade in seine Arme. Jesus, der Trost Israels. Jesus, der Gesalbte Gottes. Jesus, das Heilmittel Gottes für alle Völker. Jesus, das Licht für die Nationen, er zeigt uns, wie Gott ist. Und Jesus, der wiederkommen wird und sein Volk herrlich machen wird. Advent, warten auf die Ankunft des Herrn. Simeon hat damals gewartet und Gott hat sein Warten erfüllt, indem Jesus gekommen ist und er ihm begegnet ist. Die Frage ist bei uns, worauf wartest du noch, frage ich mal. Der Retter ist doch schon längst gekommen. Jesus ist vor 2000 Jahren geboren worden, er hat das Werk völlig erfüllt. Er sitzt zur Rechten Gottes und er wird in Herrlichkeit wiederkommen. Wir dürfen uns an ihn wenden und wir werden Gott wirklich kennenlernen. Wir dürfen uns an ihn wenden und wahren Trost finden für unsere Herzen. Wir dürfen uns an ihn wenden und dann wirklich errettet werden. Die Frage ist, auf wen wartest du noch? Jesus wartet doch schon lange auf dich. Sprich zu ihm, im Gebet. Er freut sich, wenn du kommst. Lies in der Bibel, dass du ihn besser kennenlernst. Und wollen wir doch gemeinsam diesen Weg gehen, ihn immer besser kennenzulernen und ein Leben zu leben mit ihm und für ihn. Suchen wir die Gemeinschaft miteinander am Sonntag und unter der Woche und stärken und ermutigen wir uns. Ja, wenn du den Herrn Jesus noch nicht kennst, dann wart nicht länger, weil Jesus wartet schon lange auf dich. Amen.